dann möchte ich im Namen des Tibetischen Zentrums alle sehr herzlich begrüßen. Ich glaube, das Wetter hat auch dazu beigetragen, dass wir ein kleiner Kreis heute Abend sind. Aber ja, das trägt ja vielleicht auch dazu bei, dass wir auch in einen persönlichen Austausch miteinander kommen. Dieser Vortrag heute ist ja im Rahmen unserer Reihe Mitgefühl in Aktion. Und da hatten wir auch schon in der letzten Woche eine Referentin aus Berlin. Sie leitet das ambulante Hospiz in Berlin, Bodhicharya. Und wir haben einen sehr intensiven und bewegenden Abend verbracht. Und jetzt begrüße ich Sie, Frau Dr. Reiche, sehr herzlich. Sie sind Ärztin und besonders Schmerztherapeutin und auch Palliativmedizinerin und arbeiten in dem Schmerz- und Palliativzentrum in Eppendorf. Und dieses Zentrum arbeitet zusammen mit mehreren Hospizen in Hamburg. Und ja, wir freuen uns, mit Ihnen einen Teil Ihrer Erfahrungen zu teilen, die Sie als aus ärztlicher Sicht mit diesem Thema machen. Und ja, dann übergebe ich gerne an Sie.
Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich wollte mich zunächst einmal kurz vorstellen und auch das, was ich gemacht habe, weil ich glaube, das gehört zu der Idee mit dazu, so wie ich sie heute erlebe. Ich habe angefangen vor 29 Jahren als Anästhesistin und habe lange in der Anästhesie gearbeitet und habe auch dort am Anfang Rettungsmedizin gemacht. Und so die ersten Berufsjahre waren eigentlich eher bestimmt durch dem Leben mehr Tage geben. Also Rettungsmedizin und ja, Anästhesie, aber auch dann eine lange Zeit Intensivmedizin standen eigentlich auf meinem Programm. Und ich muss auch sagen, ich stehe auch zu dieser Medizin. Also es ist durchaus, ich bin Schulmedizinerin und ich werde es auch immer bleiben, auch wenn ich mal in die eine oder andere Richtung geguckt habe, aber es ist mein Fach, muss ich sagen. Und ich bin auch heutzutage sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe viel dort gelernt und bin froh, dass ich auch akut helfen kann in Notsituationen, wo es wirklich wichtig ist, dass man schnell und präzise handelt mit lebensrettenden Maßnahmen. Ich habe dann angefangen, weil ich mich ein bisschen gelangweilt habe, muss ich fast sagen, mich mit der Schmerztherapie zu befassen, habe das noch am UKE gemacht, wo ich länger tätig war, habe dort die Schmerzklinik mit, war mit in den Anfängen mit dabei. Das war eine sehr invasive Schmerztherapie. Wir haben mit den neuesten Verfahren, neurodestruktiven Verfahren gearbeitet. Wir haben überall gestochen, wo man stechen kann. Ja, es war auch viel Erfahrung. Aber es kam immer an ein Limit. Man hatte das Gefühl, es war eben so ein Durchlaufbetrieb. Man sah die Patienten kurz, die Interventionen und dann gingen sie. Und ich habe dann auf Eigeninitiative hin mich beurlauben lassen, habe gedacht, Schmerztherapie kann man nicht im Krankenhaus lernen. Im Krankenhaus kommen wirklich die Kranken, aber nicht die, die man begleitet. Und bin dann auf Eigeninitiative in eine Praxis gegangen und habe dort ein Jahr lang ambulant in der Schmerztherapie gearbeitet und habe die eigentliche Schmerztherapie kennengelernt und habe dort auch die ersten Erfahrungen mit dem Hospiz gemacht. Also das war eine der ersten Praxen, die damals das Helenenstift mitbetreuten, und ich habe erst gedacht, ups, was soll ich jetzt im Hospiz? Also ich habe die Intensivmedizin genug kennengelernt und eigentlich mit Tod und Sterben will ich eigentlich nichts zu tun haben, weil für mich war ja, wie gesagt, diese Position, das Leben zu retten, war es für mich schwierig, der Gedanke, ich muss das jetzt mit angucken, wie Leute sterben, handlungsunfähig. Und habe mich dann eines Besseren belehren lassen können, dass man eigentlich wunderbar aktiv werden kann, wenn man gewisse Dinge zulässt und loslässt. Und habe dort für mich, wie gesagt, die ersten Erfahrungen gesammelt. Bin dann aber nichtsdestotrotz wieder ins Krankenhaus gegangen, habe auch wieder weiter intensiv gemacht, bis ich dann im Alten Eichen, ich hatte vorher angefangen, mich mit Palliativmedizinern auseinanderzusetzen. Es gab dann ja auch diese Curricula für Ärzte, wo man sich fortbilden konnte. und habe dann die Zusatzbezeichnung gemacht und habe dann in Alteneichen noch die Station aufgebaut, die Palliativstation, und bin dann im Prinzip gegangen und habe mich niedergelassen im Schmerz- und Palliativzentrum Hamburg. Ja, dort bin ich seit 3 Jahren jetzt tätig und mache hauptsächlich Schmerztherapie. Für mich ist es immer auch ganz wichtig, das zu betonen, Schmerztherapie ist nochmal ein eigenständiges Gebiet und Palliativmedizin ist auch ein eigenständiges Gebiet. Es ist günstig, dass wir beides machen, weil, da kommen wir nachher zu, weil doch eben die häufigsten Symptome auch in der Palliativmedizin die Schmerzen sind, die häufig zum Aufsuchen von uns führen. Wir machen in der Praxis hauptsächlich Schmerztherapie, wie gesagt, aber auch ambulante Palliativmedizin. Wir versorgen 3 Hospize hier in Hamburg, das ist das Leuchtfeuer und die beiden Sinushospize, und wir machen die sogenannte SAPV, die spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Dazu komme ich nachher im Einzelnen. Ich habe es auch so ein bisschen unterteilt, einmal Schmerztherapie und einmal Palliativmedizin. Da zeige ich Ihnen so Versorgungsstrukturen und was man so machen kann. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu trocken für Sie. Ich bin Medizinerin und ich bleibe es auch. Was ist Schmerz? Das wurde ja so ein bisschen in der Ankündigung darum gebeten, ich soll sagen, was Schmerz ist. Im Prinzip kann ich den Vortrag hier beenden und sagen, aua, ich weiß es nicht. Das ist das große Problem. Also es geht jetzt im Rahmen immer, ich umschreibe immer zu etwas. Ich hangle mich da so ein bisschen durch. Ich mache Schmerzdefinition nach der Internationalen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes. Ich werde einige Charakteristika von akutem und chronischem Schmerz Ihnen beschreiben. Ich werde verschiedene Schmerzmodelle vorstellen, die eher auf das Verhalten im Schmerzen abzielen. Ich werde Ihnen kurz Behandlungskonzepte aufweisen für akuten und chronischen Schmerz und dann die Palliativmedizin so im groben Gedanken und Hospizidee kurz vorstellen. Und wenn irgendwie Fragen oder Anmerkungen oder Langeweile oder so kommt, unterbrechen Sie mich sofort. Ja, welche Bedeutung hat Schmerz in unserer Gesellschaft? Nicht nur in unserer. Schmerz ist ein uraltes Thema. Wir kennen es aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, in der Religion, viel als Strafe verwandt, als Sünde, aber auch als Erlösung, als Erlösungsgedanke. Ich kann Ihnen dazu nicht so viel sagen. Ich bin kein Theologe und mir sind auch diese Gedanken, ehrlich gesagt, fremd. Gerade weil Strafe und Sünde, das ist für mich immer so die Sache, da bin ich sehr weit von weg. Also dann in unserem Sozialsystem, noch bis zum letzten Jahrhundert, war Schmerzen zufügen ein beliebtes strafendes Mittel, womit ich glaube, man überhaupt nichts erreicht hat. In der Erziehung häufig angewandt, selbst ich habe es noch erlebt, dass uns der Geigenlehrer mit dem Stocke auf die Finger haute, was nicht auch zu nichts führte, meiner Meinung nach, außer dass man eben sich abwandte. Es ist weit verbreitet noch als Initiationsriten. Sie haben jetzt gerade die Diskussion um die Beschneidung. Man will es eben auch gar nicht medizinisch eigentlich wirklich machen. Es soll eben auch ein bestimmtes, ein Ritus sein. Vielleicht soll das ich weiß nicht, was man den Kindern da zumuten will, dass sie eben diese Schmerzen erleiden und auch in gewisser Weise erfahren. Denn gerade die Islamisten machen es ja häufig so, dass die Jungs schon 7, 8 sein müssen. Das heißt, die haben ein voll ausgewickeltes, auch bewusstes Schmerzwahrnehmen. Nicht nur ein unterbewusstes, sondern auch ein bewusstes. Das heißt, die haben auch eine Verarbeitung dafür. Und das ist, finde ich auch sehr fragwürdig. Aber gut, das ist ein anderes Thema. In der Philosophie haben sie Schmerzen als Gegenstand vieler Arbeiten. Ich werde mich auf die Medizin beziehen in meiner Funktion. Es ist das Hauptsymptom von Krankheiten und es kann zur eigenen Erkrankung werden. Das werde ich Ihnen nachher erzählen. Und in der Biologie ist es ein ganz, also gehört es in den Bereich der Sinneswahrnehmung mit einem ganz starken Überlebenswert. Es gibt ja, das haben Sie sicherlich mal gehört, Studien, es gibt ganz selten, dass Menschen überhaupt gar keine Schmerzen wahrnehmen können. Die sind alle verdammt dazu, sehr früh zu sterben. Und zwar nicht, meistens gar nicht, weil sie Knochenbrüche oder sonstige Sachen erleiden, die sie nicht wahrnehmen, sondern weil sie das, was schlecht verheilt, in einer Dauerentzündung nicht mehr wahrnehmen. Die sterben häufig an Knochenentzündung oder zum Beispiel verbluten, weil sie eben ein inneres Trauma haben oder auch ganz banal die Blinddarmentzündung bringt sie zu Tode, weil sie nicht keine Schmerzen wahrnehmen. Und wenn es perforiert ist und dann, also durchbricht der Blinddarm, kommt es zu einer innerlichen Vergiftung. Und das merken die einfach nicht, erst wenn sie dann eben völlig überschwemmt sind von dem Ganzen. Es ist auch eines der ältesten Systeme, die wir in der Sinneswahrnehmung haben. Obwohl wir dem Ganzen keine eigenen Sinneszellen zuordnen können. Das Sehen hat Stäbchen, Zäpfchen, man hat das Hörsystem, aber man hat keine eigenen Sinneszellen für Schmerz. Da komme ich nachher auch noch zu. Das ist die immer noch bestehende oder auch immer wieder zitierte Schmerzdefinition. Es gibt interessanterweise wirklich nicht die Definition vom Schmerz. Was ist Schmerz? Ist genauso gut, definieren Sie einen Baum. Jeder hat eine Assoziation, was ein Baum ist. Da sind nicht die Blätter beschrieben, der Stamm oder sonst irgendwas, aber wir wissen es alle, wir haben ein Bild. Schmerz sieht man nicht, Schmerz kann man nur fühlen. Und Schmerz ist, ja, wir wissen eben nicht, was es ist. Es tut, es gibt es eigentlich den Schmerz, der Schmerz, etwas schmerzt oder man kann Schmerzen zufügen oder man kann sie erfahren, aber der Schmerz gegenständlich ist nur für jeden Einzelnen subjektiv wahrnehmbar. Er ist schwer zu kommunizieren. Es gibt ihn auf vielen Ebenen, also der Trennungsschmerz, der Liebesschmerz, das Heimweh. Also trotzdem gilt diese umschreibende Definition immer noch und wird immer wieder genannt. Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird. Diese Schmerzdefinition ist nicht ganz so schlecht, weil sie zumindest zugesteht, dass es eine Sinneserfahrung und eine Gefühlserfahrung dabei gibt beim Schmerz. Also die Medizin war ja früher sehr mechanistisch oder im letzten Jahrhundert, als die Revolution der Medizin ansetzte, waren wir ja sehr mechanistisch orientiert. Trennung, Psyche, Soma. Es gibt einen Körper und es gibt einen Geist und es gibt vielleicht noch eine Psyche, aber dann ist auch Schluss. Und diese Definition hat zumindest schon mal diese Verknüpfung aufgenommen von Sinn und Gefühl. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Schmerz mit einem Akutereignis, mit einer Schädigung des Körpers oder auch der Seele, der Psyche einhergeht. Aber er kann eben auch auftreten oder weiter bestehen, wenn es kein Trauma mehr gibt. Also das Trauma kann den Schmerz hinterlassen. Das Trauma ist weg, der Schmerz bleibt. Und das ist das Schwierige oder das Problematische bei der Behandlung des Schmerzes. Diese Definition beinhaltet eben, dass der Schmerz eine sensorische und eine emotionale, zumindest oder mindestens diese beiden Qualitäten hat. Er beschreibt ein körperlich wahrgenommenes Phänomen, körperlich jetzt im weitesten Sinne, in der Psyche, im Soma. Und er lässt aber den rein psychischen Schmerz raus, das Fernweh, das Heimweh, das lässt er raus. Das beschreibt diese Definition nicht.
Aber Entschuldigung, aber diese Heimweh oder diese psychischen Schmerzen machen sich ja auf dem Körper bemerkbar. Also
ja.
Ich kann ja kein Heimweh haben, sondern ich habe ja dicke Augen voller Tränen und die Augen tun weh oder das Herz tut weh oder der Magen.
Aber isoliert davon geht es doch überhaupt nicht.
Das sind ja schon wieder Reaktionen, da kommen wir auch zu, das ist die Reaktion auf den Schmerz. Sie fühlen den Schmerz und ihr Körper oder ihre Seele macht etwas damit. Oder der Schmerz macht was mit Herz und Körper. Oder eben sie reagieren auf dieses Etwas, was Schmerz genannt wird. Das ist ja eben so, der Schmerz ist der Blitz ich weiß es nicht, ich weiß es auch nicht, was es ist. Jeder weiß es für sich, was ist Schmerz. Ja. Und das ist nicht nur, dass ich auf die heiße Herdplatte fasse und die Hand wegziehe, sondern es sind ganz viele Dinge Schmerz. Oder lösen diesen Schmerz aus oder dieses Empfinden dafür. Was eben nicht erwähnt wird in dieser Definition, dass es keine Differenzierung zwischen diesem akuten und dem chronischen Schmerz gibt, was eben für uns ganz wichtig ist in der Schmerztherapie. Und dass es eben das Schmerzverhalten in gar keiner Weise berücksichtigt, was Sie eben auch sagten. Der Schmerz ist da und was passiert dann? Und jeder hat seinen eigenen Schmerz. Also jeder kennt aus seiner Kindheit, aus seinem Sozialsystem schmerzhafte Situationen und wird eben lernt, damit umzugehen oder wird konditioniert, auch ein Verhalten dazu zu entwickeln. Das Kind, was permanent geschlagen wird, also jetzt mal ganz drastisch, lernt Verhaltensstrategien zu entwickeln, sich vor diesen Schlägen zu schützen oder wegzulaufen, aber auch psychisch darauf zu reagieren, sich zu ducken oder eben gerade aggressiv zu werden, sich zu wehren. Dieses Ganze, diese Reaktionen auf Schmerzverhalten, auf Schmerz erleben, wird nicht erwähnt und ist eigentlich jetzt erst so Gegenstand von Forschung auch, wo man lernt oder wo man das, was man intuitiv eigentlich weiß, jeder weiß oder jeder handelt richtig, wenn ein kleines Kind hinfällt und weint. Eigentlich weiß jeder, was man tut. Man geht hin, automatisch verändert man eigentlich die Stimme, man nimmt das Kind in den Arm, man ist behutsam mit dem Kind, also man drückt es ja nicht, sondern man ist behutsam. Man tut eigentlich automatisch das Richtige, wenn man nicht völlig entfernt ist von sich und seinem eigenen Schmerzempfinden. Das versucht die Medizin jetzt alles mühsam, dieses Wissen sich wieder anzueignen und auch also darzustellen. Es gibt mittlerweile Untersuchungen, wo sie sehen, wo sie wirklich schön nachweisen können, was im Gehirn passiert, wenn man solche Schmerzreize auslöst, wenn man das im Beisein des Partners macht, wenn jemand die Hand hält, wenn jemand alleine ist, wenn er mit bestimmten Gedanken vollgepumpt wird, wie er dann darauf reagiert. Also das ist hochinteressant, aber führt jetzt zu weit für dieses Thema. Ja. Akuter Schmerz kennt jeder, Zahnschmerzen oder die Schmerzen, wenn der Zahn gezogen ist. Er dauert meist wenige Stunden bis Tage. Nach einer Operation dauert es ein bisschen länger, aber er hat die Tendenz abzufallen, meistens im normalen Fall. Er ist meist gut lokalisierbar. Wenn Sie den Bauch aufgemacht kriegen, dann tut es da weh. Wenn der Zahn wehtut, Kopfschmerzen, meistens Migräne sitzt häufig auf einer Seite. Also er ist gut lokalisierbar. Er ist meist unmittelbar zur auslösenden Ursache. Man wacht auf oder die Betäubung lässt nach. Der Schmerz ist da oder man hat diese Infektion im Mund und der Schmerz tritt auf, also es zeitlich korreliert ist. Und er hat immer eine Warnfunktion. Wie gesagt, der Blinddarm, wenn der Bauch anfängt weh zu tun und es auf einer Seite sitzt, dann oder hier oben anfängt und dann runterwandert, dann sollte man was tun. Oder es tut eben so weh, dass man was tut. Und das ist auch wichtig, weil sonst kommt es eben zum Durchbruch oder zum Abszess am Zahn. Und wie gesagt, meistens kommt es zu einer Besserung mit oder ohne Maßnahmen nach relativ kurzer Zeit, wenn das Geschehen, die Entzündung oder was auch immer abgeheilt ist. Da mit dem emotionalen, mit dem Liebesschmerz ist es auch so, der normale Liebesschmerz sollte auch nach einer gewissen Weile sich verändern. Oder der Trauerschmerz, das ist ja zum Beispiel, wir unterscheiden da auch manchmal, die pathologische Trauer, wo jemand sich überhaupt nicht von seinem Schmerz trennen kann und immer wieder das auch hervorholt und dieses Loslassen nicht schafft. Der chronische Schmerz dauert, das ist ganz schwierig. Wann fängt chronischer Schmerz an? Jetzt rein auf der körperlichen Ebene, wir wissen es nicht, wir eiern uns da mit Zeiten nach 6 Wochen, nach 3 Monaten, wann ist es chronisch? Ich finde das sehr schwierig, ich möchte mich da auch nicht festlegen und ich würde da auch niemanden gerne festlegen, genauso mit dem psychischen Schmerz. Ab wann ist eine Trauer pathologisch oder das, glaube ich, ist nicht so sehr ein Zeitfaktor, sondern wie sich jemand gibt mit dem Schmerz. Also wie man auch merkt, dass der Schmerz eine Funktion hat für denjenigen. Er ist häufiger schlecht lokalisierbarer, wenn man den somatischen Schmerz nimmt. Er tritt häufig an mehreren Stellen auf. Irgendwo da im Rücken tut es permanent weh. Es ist meistens hier unten, aber es ist eigentlich immer irgendwie da und es geht auch in die Beine. Also auch da beim körperlichen Schmerz ist es so, dass es häufig nicht mehr so lokalisierbar ist wie beim zum Beispiel beim Blinddarmschmerz. Und es liegt meist eine zentrale Schädigung vor. Und dieser Schmerz, das Allerwichtigste, dieser Schmerz hat keine Warnfunktion mehr. Er ist einfach da. Und das ist das Grauenhafte. Er ist zu nichts Nütze. Er hält sogar die Leute eher davon ab. Also das ganz Typische bei Rückenschmerzen zum Beispiel, das ist ja die höchste Prävalenz bei uns in unserer Gesellschaft hat. Die Leute kommen an mit, oh, es tut so weh, ich muss mich hinlegen. Um Gottes Willen, nicht hinlegen. Bleiben Sie in Bewegung, es wird nur schlimmer. Und das ist das früher haben. Akut heißt Bein hoch oder Fuß gebrochen, Bein hoch, ruhig stellen, nicht drauf weiter drauf rumlatschen. Der Knochen muss Ruhe haben, damit er regenerieren kann. Aber der alte Knochenbruch, oder die alte Bänderzerrung, die immer mal wieder zwackt oder immer wieder wehtut oder der Rückenschmerz, um Gottes Willen, die Schonhaltung führt dazu, dass die Muskeln weniger werden, dass die Gewebe ihre Flüssigkeit verlieren, dass jedes Anlaufen, man kennt es ja selber vom zunehmenden Alter, man sitzt eine Weile, man braucht nur eine halbe Stunde zu sitzen und man steht auf und denkt, okay, ich weiß, was war. Und das wird immer schlimmer. Und das ist eben auch bei chronischen Schmerzen so. Man tut so, also darf man sich überhaupt nicht mehr bewegen, alles tut weh. Nein, man muss gerade weitermachen, damit das alles schön im Fluss bleibt. Also Muskeln haben auch, die haben die Tendenz, die ziehen sich zusammen und dann bleiben sie da stehen. Dann müssen sie wieder anfangen, das ein bisschen geschmeidig zu machen. Deswegen, wer rastet, der rostet, das stimmt schon. Und häufig ist es beim chronischen Schmerz so, dass eigentlich eine fortschreitende Verschlechterung eintritt. Und die auch auf allen Ebenen. Die Bewegung wird schlechter, die sozialen Kontakte werden schlechter, die Stimmung wird schlechter, der Austausch mit der Umgebung wird schlechter, es wird alles schlechter eigentlich. Was haben wir Menschen anders? Jedes Lebewesen kann Schmerzen empfinden, also oder hat Schmerzen oder reagiert auch auf Schmerzen und wird eben auch Schmerzen, also man weiß es ja aus Tierexperimenten, die man ja eigentlich auch nicht machen darf, also man darf Tieren keine Schmerzen zufügen, was ich auch richtig finde. Es wird eben häufig unter Narkose gemacht, trotzdem ist es im Prinzip eine Sauerei, weil diese Tiere müssen ja hinterher getötet werden, also man macht da schon ziemlich fürchterliche Sachen manchmal, aber man weiß aus diesen ganzen Untersuchungen, dass jedes Lebewesen, auch so ungefähr auf der Amöbenebene, Leben und Schmerz empfinden, also jedes Lebewesen hat ein Schmerzempfinden. Das ist auch ein Überlebensfaktor. Wer keine Schmerzen empfindet, kann nicht fliehen, kann sich schädlichen Einflüssen nicht entziehen. Was bei Menschen aber anders ist, er kann die Relevanz des chronischen oder häufig wiederkehrenden Schmerzes, aber auch des akuten Schmerzes, die Bedeutung dessen erkennen und auch auf sein zukünftiges Leben projizieren. Jemand, der 3 oder 4 Mal Schmerzen hat, der kann sagen, oh Gott, entweder wenn ich das jetzt wieder mache, werde ich wieder Schmerzen kriegen, oder er kann sagen, kann sich klar machen, ich werde es immer wieder kriegen. Migräniker zum Beispiel. Die wissen, dass sie immer wieder Migräne kriegen werden. Schmerzen sind, wie gesagt, sehr individuell. Es gibt keinen Menschen, Also dieses, ich weiß, wie du dich fühlst, hat mein Vater mal gesagt. Da war er schon 80 und wir feierten Geburtstag bei mir und ein Freund von mir, der auch schon älter war, also deutlich älter als ich auf jeden Fall, unterhielt sich nett mit ihm und der hatte im frühen Alter eben auch schon mal eine Hüfte bekommen und so. Naja, auf jeden Fall, mein Vater litt sehr darunter, dass eben dieses alte Gebälk nicht mehr so wollte wie er und er hasste diese Schmerzen, die er hatte und weil er sehr aktiv war und da sagte dieser Freund zu ihm, ja, er würde verstehen, was mein Vater sagt. Und da guckte ihn nur ganz mitleidig an und sagte, junger Mann, seien Sie froh, Sie haben keine Ahnung, wovon ich rede. Aber das gilt auf jeder Ebene. Wenn jemand sagt, ich habe das, Sie können es nicht sehen, Sie, auch wenn jemand vor Ihnen steht und blutet oder der Finger ist ab oder so, Sie empfinden nicht den Schmerz des anderen, sondern Ihren eigenen. Den Schrecken und das Entsetzen in sich selbst. Und gerade bei, wenn es nicht dramatisch ist, Sie verstehen den Schmerz des anderen nicht. Sie können nur sagen, ja, okay, es ist, ich versuche was dagegen zu tun oder ich versuche dir zu helfen, aber ich glaube es dir. Und Schmerzen sind nicht messbar. Wir haben alle möglichen Sachen versucht mit so, haben Sie sicherlich mal gesehen, so Skalen 1 bis 10, da machen wir so einen Schieber hin und her. 10 ist, dass jemand steht da und brüllt wie am Spieß und 0 ist natürlich gar nichts, aber ja, wo steht und wer? Das ist auch gar nicht entscheidend. Es geht eher darum, dass man so einen Verlauf sieht. Morgens ist es 1, abends ist es 10. Was ist dazwischen passiert oder warum passiert das? Das ist eher für mich interessant. Oder heute ist es 1, morgen ist es 5. Warum? So. Das finde ich einen sehr schönen Satz von der Cecil Saunders. Es ist ja unsere Päpstin der Schmerz- und Palliativmedizin, muss man sagen, die von Anfang an diesen Schmerz immer als körperlichen Schmerz, psychischen, physischen, emotionalen, sozialen, spirituellen, das können Sie einfach weitermachen. Sie können alles das, was wir einer Person zudichten was wir einer Person wie nennt man das? Was sind denn das eigentlich? Zu einer Person zugehörig, auf jeder Ebene seiner Wahrnehmung kann er Schmerz empfinden. Und das heißt natürlich, dass wir das auch immer rauskriegen müssen. Wo sitzt denn jetzt eigentlich das Problem? Oder wo ist das Hauptproblem? Es gibt ja viele, die, wir arbeiten in der Schmerztherapie ganz niederschwellig eben auch mit Psychologen, vor allen Dingen mit Physiotherapeuten zusammen, aber auch mit Angehörigen eventuell, weil man eben den Schmerz im Konzept sehen muss und nicht isoliert, Pille, dann ist er weg. Das funktioniert nicht. Wir sind sehr, wie gesagt, es kann schon beim ersten Besuch sein, dass wir sagen, es könnte sein, dass ich Sie einer psychologischen Schmerzbewältigungstherapie zuführen möchte, wo man eben Dinge machen kann, erfahren kann mit autogenem Training, mit Aufmerksamkeitsübungen, mit was auch immer. Ich bin leider in der in religiösen oder Geisteshaltung da nicht so firm oder fit oder vielleicht auch nicht gläubig genug, aber da liegt auch ein großer Benefit. Also man hat häufig ältere Menschen, die eben auch noch wirklich eine Religion haben, die einfach eine gewisse, wie nennt man das, eine andere Zuversicht haben, da wenn sie das spirituell, also wenn sie zum Beispiel, der Pfarrer ist ganz wichtig. Ich war ja lange Zeit in einem konfessionell gebundenen Haus und der Pastor hatte dort einfach eine ganz wichtige Aufgabe in unserem Team. Weil glaubende Menschen häufig andere Lösungsansätze für sich haben oder auch vielleicht andere Duldungsmechanismen für sich haben und nicht so schnell erschöpft sind oder vielleicht eben dem einen anderen Sinn geben können oder sich anders ablenken können. Also ohne Märtyrer zu sein, wohlbemerkt. Das finde ich immer ein wunderschönes Bild, also das ist endlich mal wieder was Körperliches. Es ist einfach wirklich so, dass der Schmerz von den sogenannten Nozizeptoren, das heißt Schmerzzellen, die es gar nicht gibt, aber man muss sich so vorstellen, sie merken Druck, sie merken Temperatur, sie kennen Kälte, sie kennen Wärme, sie kennen leichten Druck, sie kennen Streicheln, das ist super schön. Wenn sie es ein bisschen doller machen, können Sie an eine Schwelle kommen, bis es weh tut. Sie können es so machen, dass Sie es gar nicht merken. Kälte können Sie, ist angenehm, bis Sie zu einem Punkt kommen, bis es unangenehm wird. Wärme genauso. All diese Sinneszellen reagieren und scheinen Schmerz zu produzieren und leiten das auch weiter. Genauso zu grelles Licht tut weh in den Augen. All diese Sinneszellen reagieren irgendwie und melden was, was eben auch mit dem Gefühl von Schmerz verbunden wird. Das Schöne ist, es geht wirklich von diesen freien Nervenendigungen in der Haut, in den Eingeweiden, von den Hirnhäuten, geht es übers Rückenmark. Dann gibt es einen sogenannten Reflex, das ist der Wegziehreflex, den kennen Sie von jedem Kind, von jedem, jeder hat den Hand auf der Platte. Sie ziehen automatisch weg. Das geht gar nicht bis in den Kopf. Das wird auf dem Rückenmark kurz verschaltet, zack, und das läuft ab. Das ist eben überlebenswichtig. Danach geht es aber trotzdem nach oben. Das ist nur die langsamere Bahn. Und irgendwann merken Sie, ups, ich habe mir wehgetan. Das Schöne ist, es geht dann durch die verschiedenen Zentren in die verschiedenen Hirnareale. Die tiefen Zentren im Gehirn nennt man die alten Zentren. Es geht dann über das Atemzentrum, zum Beispiel Kreislaufzentrum. Sie fangen an zu schnaufen, der Puls wird rattert los wie verrückt. Sie sind auf der Flucht. Da wird das Fluchtzentrum so ungefähr angeworfen, was eben diesen Impuls kriegt. Es geht dann weiter in das sogenannte limbische System, wo auch die Gefühle sitzen. Es schießen ihn automatisch auch schon da. Dieses Gefühl, dieses Entsetzen, Trauer, Schmerz löst auch wenn es nur Zahnschmerzen sind, löst Trauer aus. Oder bei manchen, die ein bisschen sensibler sind, finde ich immer. Und so geht es eben weiter bis hinten, bis oben zur letzten Schallstelle, wo Sie sagen, Mist. Jetzt habe ich mich schon wieder verbrannt. Warum habe ich heute nicht aufgepasst? Also dann ist die Verarbeitung voll. Und das ist das Schöne, dass es sogar durch diese ganzen anatomischen Strukturen geht. Das finde ich das Tolle, dass eben diese Dinge doch zusammengehören. Geist und also es ist auch es ist so, wir haben eine Struktur für all diese Dinge. Hier habe ich Ihnen das nochmal so aufgeschrieben, das wird ja auch einlesbar sein, dieser Vortrag, da kann man das sich nochmal nachlesen, dass es wirklich bis ganz oben geleitet wird. Dieses hier ist jetzt ganz, das ist das neuere Modell, jetzt das biopsychosoziale Schmerzmodell, wo man eben davon wegkommt, dass man sagt, es gibt nur den biologischen Prozess, der eben heißt Entzündung, Nervenreizung, Muskelverspannung. Muskelverspannung ist übrigens der häufigste Schmerzgenerator in unserer Gesellschaft. Man merkt, weiß ja auch jeder weiß, wenn er morgens zu spät kommt, kommt er schon so rein, dann sind sie schon verspannt. Und so hat jeder sein Ding. Das ist einfach so. Der eine macht das unbewusst unten im Rücken, der nächste macht es in den Schultern. Diese typische Computerhaltung, die irgendwie, das ist auch dieses. Oder eben man geht sofort mit dem Kopf runter oder dieses hier oder wie auch immer. Jeder hat seins. Oder der Glaube, man könnte so bügeln und es würde gut sein. Es verspannt sich überall und diese Muskeln tun irre weh. Ich sage immer, warum werden Fußballspieler für ein halbes Jahr gesperrt, wenn sie einen Muskelfaserriss haben? Gut, die müssen ein bisschen andere Leistung bringen als wir. Aber trotzdem, es tut saumäßig weh. Und es ist so, dass die meisten sogenannten Ischias-Beschwerden sind reine Muskelverspannung. Da werden die Muskeln dicht, dann wird die Durchblutung reduziert, auch die Blutung, und dann werden die durch Gefäße abgequetscht, die Nerven abgequetscht, aber auch die Nerven, die zu den Gefäßen führen, abgequetscht. Und es tut irre weh. Das passiert also als erstes, aber dann geht das Ganze los. Wenn man klug ist, geht man zum Arzt und sagt oder zum Heiler oder lässt also da ist jede Methode ist erlaubt. Also ich bin jetzt hier nicht die Vertreter, man muss immer gleich zum Arzt gehen. Jeder sollte wissen, wo er hingeht, ob er zum, wie gesagt, Reiki machen lässt, ob er sich einfach in die heiße Badewanne setzt, ob er, was weiß ich, wo auch immer, sich Hilfe holt, um dieses körperliche Problem zu lösen. Falsch, wie gesagt, ist die Immobilität, es sei denn, Sie haben ein akutes Trauma, was zur Ruhe gebracht werden muss. Aber auf diese ganzen Sachen reagiert jeder eben mit Emotionen. Meistens eben nicht mit Freude, sondern eben mit Verzweiflung, mit Hilflosigkeit. Hilflosigkeit ist eigentlich, glaube ich, immer das Erste, was kommt. Und auf diese Hilflosigkeit kommt häufig Trauer. Da wir aber heute nicht trauern können, werden wir wütend. Und wütend macht die Anspannung eigentlich meistens noch stärker. Versagungsängste auch. Man schafft es nicht, man kriegt es nicht in den Griff. Diese ganzen Sachen. Dann wird ihnen das Ganze klar, dass sie aus diesem Teufelskreis nicht rauskommen. Aber man kommt eben nicht dazu zu sagen, Ruhigblut, Brauner, Ruhigblut, wird schon. Sondern es wird eben, jetzt wird alles noch schlimmer und wenn ich morgen nicht aufstehen kann und was mache ich dann und dann kann ich nicht zur Schule gehen oder dann kann ich eben den Vortrag nicht halten und wenn das wieder ganz schlimm wird, dann kann ich nicht Auto fahren oder dann wer kauft dann für mich ein und es wird immer schlimmer, anstatt eben zu sagen, ja, dann wird es eben nicht gemacht. In unserer heutigen Gesellschaft ist es eben so, das geht nicht. Man muss funktionieren. Wir kennen nur noch einen Satz, wir müssen. Wir dürfen nicht, wir wollen nicht, wir müssen. Das macht es ganz schlimm, weil man dann aus diesem Kreis nicht rauskommt oder das Flugzeug fliegt weg oder solche Sachen. Ganz fürchterliche Dinge passieren. Selbst wenn es so ist, dass man den Urlaub absagen muss, so what? Lieber, man kriegt sich wieder irgendwie eingerenkt, als dass man eben irgendwo lahm rumhängt. Und so dreht sich das, also die Pfeile sind natürlich nicht immer nur so, sondern auch untereinander, also das können Sie beliebig. Das ist aber das Neue der Schmerztherapie, dass man eben das zulässt als Modell, als Verhaltensmodell auf den Schmerz. Und da, wie gesagt, muss man auch wieder, setzen wir eben an den verschiedenen Punkten an. Aber ich natürlich nur mit Truppe. Okay. Ein Sonder- oder ein spezieller Fall, den wir hier ein bisschen besprechen müssen, ist natürlich der sogenannte Tumorschmerz. Er gehört meist mit zu den chronischen Schmerzen, aber es ging ja so ein bisschen auch um die Hospiz- und Palliatividee. Und von daher habe ich den nochmal herausgenommen. Den Tumorschmerz gibt's eigentlich nicht. Also ich eier mich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen Tumorschmerz, Schmerz bei Tumorpatienten, Krebsschmerz. Das soll alles das Synonym sein für die Schmerzen bei Krebspatienten. Der Tumor als solcher tut natürlich nicht weh. Das ist genauso wie es gibt der sogenannte Rheumaschmerz ist eigentlich auch nicht ganz richtig. Es ist nicht das Rheuma, doch, es ist schon. Das Rheuma ist eine Entzündung, also da ist es der Entzündungsschmerz. Der Tumor selber tut nicht weh. Das, was der Tumor tut, das tut weh. Und deswegen ist das so ein bisschen, wir haben dafür auch keine wirkliche Beschreibung. Auch da haben Sie natürlich wieder den körperlichen, psychischen, emotionalen, sozialen Schmerz, spirituellen Schmerz und nochmal viel, viel stärker als bei anderen Erkrankungen, muss man sagen. Weil häufig ist natürlich das Wort, also Tumor heißt eigentlich nur Schwellung. Aber in unserer heutigen Zeit heißt natürlich, Tumor ist bösartig oder wie? Und bei bösartig sind wir bei Krebs. Und Krebs ist nach wie vor die zweithäufigste Todesursache in unserer Gesellschaft. Auch wenn wir immer älter werden, es immer bessere Behandlungsmethoden gibt, es ist die Lebensbedrohung. Ja.
Ich hätte zur Schmerzverarbeitung noch eine kurze Frage. Sie sagten, dass Schmerzen nicht messbar sind. Wenn wir uns Wachkoma-Patienten oder Koma-Patienten vorstellen, die vielleicht Zahnschmerzen, eine Entzündung im Zahn haben und Zahnschmerzen im Grunde empfinden würden, wenn sie normal bei Bewusstsein wären, da gibt es also keine Messverfahren, wie man an solchen Patienten Schmerzen, ob nun Tumorschmerzen oder Zahnschmerzen feststellen könnte?
Also Sie könnten natürlich immer, wenn Sie jetzt ahnen, also wenn Sie in den Mund gucken und denken, da ist ein Abszess, dann können Sie natürlich draufdrücken und können gucken, ob die Herzfrequenz hochgeht, also ob das Vegetativum noch funktioniert. Wobei das sind eben Parameter, die sind ja relativ dehnbar. Also einen Blutdruck können Sie gut messen, Puls können Sie auszählen, Fieber können Sie messen, aber Schmerz kann man nicht messen. Also es gibt ja viel, es gibt eine sogenannte quantitativ-sensorische Testung. Es wird alles versucht. Es ist, da machen sie mit Pinprick, da machen sie, streichen sie drüber, dann machen sie dies, machen sie, sie können, Druck, wie viel Druck üben sie aus, bis ein Schmerz entsteht? Es gibt die sogenannten evozierten Schmerzpotenziale, die man dann EEG-mäßig ableiten könnte, wo man sagt, da gibt es ein bestimmtes Wellenmuster, was verändert wäre. Aber sie können nicht jedes Mal so eine EEG-Messung machen. Das ist eben das Problem. Ich wache, also und es gibt Hinweise dafür, dass Patienten trotz Narkose Schmerzen empfinden. Wenn sie nicht aufpassen, und das ist ja immer unser ewiges Reden, es gibt ja diese sogenannten Awareness Untersuchungen oder Studien, das kann man ja nicht als Studie machen, aber das, also Berichte halt. Da finden sie meistens bei diesen Berichten, dass die Patienten nicht genug Schmerzmittel hatten. Narkose, was ist, wissen wir auch nicht genau, was ist Narkose? Sie schalten das Bewusstsein aus. Sie können die muskuläre Tätigkeit lahmlegen, aber sie müssen die Schmerzen auch mit ausschalten oder behandeln. Und das ist, man hatte ja, wir kommen nachher noch zu den Opiaten, man hatte ja früher viel Angst vor diesen Opiaten, weil die ja so böse sind und eine Atemdepression machen, sodass man nicht mehr Luft holen kann, bla bla bla. Und dann ist man ganz vorsichtig damit umgegangen oder auch zum Beispiel bei den Sektionen ist es ja so, dass die Schmerzmittel erst gegeben werden, wenn das Kind entwickelt ist, weil das Kind kriegt diese Opiate mit und das Kind ist wirklich, das ist ganz empfindlich gegen solche Schmerzmittel. Das holt dann einfach keine Luft mehr. Das braucht man nicht unbedingt bei so einem kleinen Frosch. Aber da kann es eben auch, die sogenannte Awareness-Zeit für die Schwangeren beim Kaiserschnitt ist genau die Zeit, Tubus rein, Kind raus. Da kann es passieren. Weil sie, wie gesagt, in dem Augenblick, wo das Kind denn da ist, sie können gute tiefe Narkose machen, aber wenn sie es zu viel geben, kriegt natürlich das Kind von diesem gespritzten Zeug auch was mit. Das ist immer so ein bisschen Eiertanz, wobei ich, es ist ja häufig so, dass also Frauen sind ja sowieso die duldsameren Menschen, würde ich jetzt mal sagen, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber jeder, der oder jede Frau, die selbst ein Kind kriegt hat, oder die fast alle, es ist ja so, sie kriegen ja was. Selbst wer durch so eine blöde Sektion gehen muss oder so, sie kriegen ja am Ende was. Und das, worauf sie hoffentlich ja schon gewartet haben oder es haben wollten. Ich glaube, dann ist man dem Schmerz gegenüber auch häufig gnädiger. Also, aber wie gesagt, es ist, sie können in sogenannter Narkose im Tiefschlaf, können sie Schmerzen empfinden. Das kann man sehen, eben auch in Veränderungen von Herzfrequenz und solchen Sachen, aber also komatöse Patienten, die eben sonst, also auch keine, sonst überhaupt nicht mehr mit Zwinkern oder so reagieren, weiß ich nicht, wie man das machen sollte.
Könnten Sie vielleicht auch etwas zur Hypnose sagen, weil wir ja gerade beim Thema Bewusstsein waren?
Ja, da gibt es ganz interessante Anfänge, möchte ich jetzt mal sagen, zu Hypnose. Es gibt in München eine Klinik, die arbeitet bei Hirnoperationen mit Hypnose. Das Hirn selber ist ja, obwohl da ja die Nervenzellen rumspringen wie verrückt und das die maximale Schaltstelle ist, das Gehirn selber ist nicht schmerzempfindlich. Die Hirnhäute sind sehr schmerzempfindlich. Und sie müssen im Prinzip so, es ist ja ganz wichtig bei auch zum Beispiel so stereotaktischen Eingriffen oder so, wo sie ganz klar das Zentrum finden müssen, wo sie hinwollen, um, das können sie dann erst stimulieren. Das hat man ja bei Parkinson versucht, das hat man bei teilweise auch bei psychischen Störungen, bei Zwangsstörungen und so als Ultima Ratio versucht man das ja, dass sie aber erst stimulieren müssen und da brauchen sie einen wachen Patienten. Also es gibt ja auch so Wirbelsäulenoperationen, wo sie zwischendurch die Patienten aufwachen lassen müssen, obwohl die auf dem Bauch liegen und sonst irgendwie sagen müssen, heben Sie mal das Bein. Und die arbeitet zum Beispiel, die müssen diese Zeit überwinden, wo dieses Bohrloch gemacht wird. Denn dieses Gesäge am Hirn ist natürlich, also wenn Ihnen einer eine Säge ans Hirn ansetzt und dann mal kurz einen Deckel rausholt, um es mal etwas salopp zu sagen, das möchte, glaube ich, keiner beim Bewusstsein mitkriegen. Und die Kopfhaut ist sehr, sehr empfindlich. Aber wenn der Deckel raus ist, können Sie die Patienten aufwachen lassen und die werden mit Hypnose betreut. Gut, da sind die Schmerzreize. Sie können Schmerzen nicht komplett ausschalten mit Hypnose. Aber es gibt, ja, es gibt aber jetzt Untersuchungen, die bei bestimmten Schmerzbildern versuchen, mit Hypnose zu arbeiten. Also sie können das Schmerzniveau auf jeden Fall wieder anheben. Das heißt, also die meisten haben ja eine erniedrigte Schmerzgrenze dann bei bestimmten Krankheitsbildern. Sie können es wieder anheben. Und sie können es auch selbsthypnotische Verfahren beibringen und da eine Veränderung. Das ist aber Training, es erfordert Training. Also diese einmaligen Sitzungen, daran glaube ich nicht. Aber da ist viel im Gange. Die Tumorschmerzen, wie gesagt, gibt es nicht. Sie sind entstehen dadurch, dass der Tumorgewebe zerstört, Nerven bedrängt, Gefäße bedrängt, so etwas macht. Sie können aber auch im Rahmen der Behandlung auftreten. Sie haben häufig sehr schwer zu beeinflussende Schmerzen nach Chemotherapien, nach bestimmten Chemotherapien und auch nach Bestrahlungstherapien. Die manchmal, ich habe eine Patientin, die hat vor 30 Jahren beide Brüste abgenommen bekommen und ist nachbestrahlt worden. Hat das für damalige Verhältnisse super überlebt. Leidet heute maximal unter Schmerzen, vor allen Dingen im linken Arm, nach Bestrahlung. Weil hier sitzt so das Geflecht für den Arm, auch wo die Nerven für den Arm laufen, bis in die Hand hinein, die fast, also die ganz schlecht zu behandeln sind. Und das sind Spätschäden an Nerven, durch diese Bestrahlung. Das kann aber auch sofort auftauchen. Genauso kann jeder oder haben viele Patienten andere Erkrankungen, wie zum Beispiel die Gürtelrose. Also jeder, der bei mir jetzt kommt und hat eine Gürtelrose, wird auch gecheckt, was da sein könnte an Immunschwächung. Das kann eine Wanderung bei 40 Grad gewesen sein, also zu viel Hitze. Das kann aber auch ziemlich oder überzufällig häufig mit einem Tumor assoziiert. Und natürlich darf auch jeder Tumorpatient auch seine eigenen Erkrankungen mitbringen, wie Migräne oder sonstige Sachen oder schon einen Bandscheibenvorfall oder Leiden. Bei den Tumorpatienten ist natürlich, sind diese psychischen Verstärker ganz besonders zu beachten und zu berücksichtigen. Kontrollverlust und die Angst vorm Sterben und Tod, glaube ich, sind die größten Probleme. Und diese manchmal unbewussten, unterbewussten Ängste sind eigentlich manchmal das größere Problem und müssen auf jeden Fall in der Anamnese abgefragt werden. Auch immer wieder diese Sache mit den finanziellen Problemen. Also man darf sich nicht scheuen anzusprechen, wie ist die Situation? Gerade viele Ältere leisten sich bestimmte Dinge nicht, weil das Erbe könnte kleiner werden. Für wen? Für diesen rotznäsigen Enkel? Ich weiß es nicht, aber gut, wie dem auch sei, da ist es ist manchmal ganz fürchterlich, was sich manche Menschen nicht gönnen, weil sie Angst haben, das reicht nicht. Also man muss da auch genau aufklären, was möglich ist und was bezahlt wird. Und die Kassen müssen einiges bezahlen. Dieses Abzufragen, muss man ganz klar sagen, ist auch manchmal die Angst vorm Sterben und dem Tod. Die liegt auch häufig bei den Therapeuten. Das darf man nicht vergessen, dass der Therapeut manchmal genauso viel Angst vor dem ganzen Thema hat und eben diese Dinge nicht abfragt, weil er mit dem nicht in Berührung kommen möchte. Man muss ja auch sagen, in den Krankenhäusern, also was mich auch dazu getrieben hat, von der Intensivstation wegzugehen, war, ich halte nach wie vor die Intensivstation, also Intensivmedizin, ich finde es toll, ich finde es interessant. Aber ich glaube, die meisten von meinen Kollegen, auch von den Älteren, haben noch nie einen Menschen normal sterben sehen. Wer lange auf der Intensivstation arbeitet, der sieht das Bild des Monitors sterben, aber nicht den Menschen. Sie sehen so, dann geht das EKG gen Null. Das ist das, wie sie sterben. An den Maschinen unter dauernden, und das EKG ist Null. Und häufig sind die Patienten ja auch gerade, wenn sie lange da waren, völlig verändert durch zu viel Flüssigkeitsaufnahme oder sonst, sehen völlig rosig aus und sie denken, ja, wie? Was ist jetzt los? Also das ist ein Problem. Und ich glaube auch, im Krankenhaus hat man immer Angst, wenn dann, ich habe es da auch erlebt, da fiel dann irgendwie ein alter Herr um, Anfang 90, und 5 Ärzte saßen drauf und reanimierten diesen Mann, wo ich dachte, ey, warum stellt sich nicht einer daneben, hält erstmal das Händchen und guckt, was ist. Und dann ist der Tubus zack, zack, zack drin, dann geht die Reanimation weiter und dann kommen die ganzen Medikamente dran. Und nach 2 Stunden stellt man fest, das war wohl nichts. Und das, finde ich, ist schlecht. Es ist keinem vorzuwerfen, weil wer entscheidet, wann das Leben aufhört, das weiß keiner. Aber einmal gewartet ist manchmal besser. Und wie gesagt, Angst vor dem Sterben und dem Tod hat jeder. Ich auch. Also es ist auch, wenn man länger damit arbeitet, sitzt man da und denkt, ich weiß auch nicht, wie das wird. Also, und ich mag es auch nicht haben. Aber gemeinsam drüber gesprochen, erleichtert. Es erleichtert den Patienten und es erleichtert mich auch. Die Folgen des Tumorschmerzes sind natürlich genauso wie bei den anderen Patienten: Angst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Schlaflosigkeit, großes Thema. Schmerzen kommen häufig nachts, gerade Nervenschmerzen. Wir haben ein sogenanntes aufsteigendes Schmerzsystem und wir haben ein absteigendes hemmendes System. Dieses absteigende hemmende System ist in der Nacht weniger aktiv. Sie kennen jeder, also diese, kennt diese Schmerzhemmung. Wenn Sie in Gefahr sind, rennen Sie. Und wenn Sie 5 Blasen an den Füßen haben, wenn der Brand groß ist, der hinter Ihnen ist, dann rennen Sie mit 5 Blasen und einer Fraktur. Sie rennen und rennen und Sie merken nicht, dass Ihnen die Füße wehtun. Das ist dieser Push, wo das, die Hemmung, die Schmerzhemmung voll aktiv ist über bestimmte Neurotransmitter. Dieses System schläft nachts. Das hat auch einen guten Grund, das ist auch aus der Evolution. Wenn die Muttertiere sich nachts hingelegt haben mit ihren Kitzen und geschlafen haben und irgendwo fing es an zu knacken, mussten sie losrennen. Das heißt, wenn irgendwas, wenn Angriff war, mussten sie los. Dieses System, das hemmende System, darf nachts schlafen, damit sie schneller reagieren können, wenn Gefahr kommt. Also die Evolution hat sich das gut ausgedacht. Aber deswegen hat man eben häufig nachts auch solche Nervenschmerzen, weil die Hemmung nicht mehr funktioniert. Genau, Schmerzmanagement. Was machen wir nun mit den Schmerzpatienten? Auch in dieser, gerade da, also Schmerzpatienten kriegen bei uns das Eingangsassessment, wie man schön auf Neudeutsch sagt, dauert bei uns 1,5 Stunden. Und auch in den Hospizen oder Palliativstationen dauert es lange einfach. Solange da diktiert natürlich der Patient mit dem, was er an Kräften hat, auch ganz stark, wie lange oder wie fraktioniert ich das mache. Aber wenn jemand Kraft hat und das braucht, dann kriegt er seine Stunde, 1,5 Stunden für so ein Erstassessment. Da brauchen Sie eine allgemeine Anamnese. Sie müssen ja natürlich auch wissen, was er sonst noch hat. Dann brauchen Sie eben die Schmerzanamnese. Wo, wann, wie? Das ist immer, das gibt schon ganz viele Hinweise darauf, was eigentlich los ist. Ist es eher ein Entzündungsschmerz? Ist es eher ein Nervenschmerz? Und wie kann der Patient ihn beeinflussen? eher durch Ruhe, eher durch Nichtruhe, eher durch Anfassen, durch Nicht-Anfassen, Wärme, Kälte, diese ganzen Maßnahmen müssen Sie auch wissen, um sie anwenden zu können. Dann muss man eben einen Behandlungsplan aufstellen für Dauermedikamente, Bedarfsmedikamente und eben in welchen Zeiten eingenommen werden. Da muss man sich ein bisschen schon auch nach der Pharmakologie richten, die wir haben. Und alle unsere verwendeten Schmerzmittel, so gut sie sind, sie machen Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen muss man gleich mitbehandeln, von Anfang an, weil das kann sonst dazu führen, dass die Patienten ein für sie hilfreiches Medikament sonst nicht akzeptieren können. Wenn sie sagen, ja super, ich weiß nicht, ob der Schmerz noch da war, ich habe nur gespuckt, dann kann ich sagen, danke, das war's, ich kann nach Hause gehen, ich hab's versaut. Und es gibt eben Medikamente, denen hängt sowas an. Oder Mundtrockenheit. Oder für manche ist es, dass ich sagen kann, Libidoverlust oder wie auch immer. Man muss ja nicht denken, nur weil die Patienten krank sind, haben sie kein Leben mehr. Man muss darauf hinweisen. Oder Müdigkeit. Wer will denn müde sein, wenn er noch was zu erledigen hat? Und dass man sich dann vielleicht einigt, gut, am Anfang ist es so, an gewisse Dinge gewöhnt man sich und die können sich wieder regulieren, an manche nicht. Ein ganz wichtiges zum Beispiel, kommen wir nachher noch zu, Aufklärung, Patienten und Angehörige aufklären. Wenn große Aufregung im Raum ist, sage ich immer, der Partner oder das Kind oder wer auch immer, der Onkel, die Tante sollen mitkommen. Vier Ohren hören mehr. Bei älteren Leuten, die fragen sich überhaupt nicht, mich irgendwas zu fragen. Also bringen Sie Ihre Tochter am besten mit oder wen auch immer oder Ihren Lieblingsenkel oder ich weiß nicht was. Meistens ist der Partner dann auch zu aufgeregt, weil die zu nah beieinander sind. Häufig ist es jemand oder die Freundin, die besser ist dann. Dokumentieren muss man es natürlich und Schulung der Umgebung eben. Entweder sind es Angehörige oder eben Schwestern oder sonst irgendwas, also im Krankenhaus oder im Hospiz oder auf den Palliativstationen. Das können wir alles machen. Natürlich ist es so, auch aus dem Hospiz, wenn ich glaube, dass eine Bestrahlung einen Tumor verkleinern kann und damit eine Schmerzlinderung hervorgerufen wird, den schicke ich zur Bestrahlung. Da sage ich nicht, ja, der ist im Hospiz, der will doch jetzt hier nur noch sterben. Da muss man schon genau hingucken. Ich werde natürlich jetzt keine großen, aufwendigen Untersuchungen. Und wenn er erst fünfmal durchs CT muss und dreimal durchs MRT und das gar nicht liegen kann, dann werde ich es natürlich nicht machen. Aber wenn ich das Gefühl habe, meistens waren das die Indikationen so eher von der Palliativstation, natürlich schicke ich den zur Bestrahlung, um eine Tumorverkleinerung zu machen. Oder lasse ihn nochmal operieren. Aber man muss eben das sehr gut abwägen. Und ganz wichtig, physikalische Verfahren. Und hier habe ich leider das Wichtigste vergessen. Gerade in der Tumorschmerztherapie ist es eben so, Massagen. Das wird ja normalerweise nicht mehr verschrieben, bringt auch nicht wirklich viel. Aber dieses Haptive, dieses Sorgen um, dieses Angenehme. Ich muss bei dem nicht Manualtherapie machen, wo ich richtig in den Muskel reingehen muss und die Knoten auflösen muss. Den versorge ich. Es gibt schon seit 1986 die Empfehlung der WHO zur medikamentösen Schmerztherapie. Das ist jetzt nur, ich will es einfach zeigen, seitdem gibt es das. Das ist aufgebaut, schwache Opioide, das ist immer, Opioide sind diese Medikamente, die sich vom Grundgerüst oder von der Struktur, von der Wirkungsweise vom Morphium, das böse Morphium, von dem ableiten. Und da hat man eben schwächer wirksame und stark wirksame. Und man gibt eben so die sogenannten Basismedikamente, das stimmt so, oder die Stufe 1. Jeder kennt das, Ibuprofen, Voltaren, Diclofenac. Was nimmt man, wenn man Kopfschmerzen hat, Rückenschmerzen hat? Was die wenigsten wissen, ist, dass gerade Diclofenac und Ibuprofen und Aspirin gut wirksam sind bei Entzündungsschmerz, aber eine hohe Organschädigungsmöglichkeit haben. Die Rate von Blutungen, gerade bei älteren Leuten, unentdeckten Magenblutungen, Niereninsuffizienzen, ganz hoch. Das muss man einfach wissen. Für 4 Wochen gerne, für 6 Wochen, manche auch für 8, manche auch für ein Vierteljahr, wie auch immer, aber es muss in der Überwachung bleiben. Die Medikamente sollten möglichst oral gegeben, also dass Patienten unabhängig bleiben. Sie können ihre Tabletten selber nehmen. Man muss sie aufklären, wie lange die haltbar sind, sodass man eben so einen Spiegel aufbaut, dass sie eine gute Grundversorgung haben. Wenn so Schmerzspitzen zwischendurch kommen, muss man ihnen was geben, was sie schnell einwerfen können. Mir liegt es ja immer sehr am Herzen, was zu den Opiaten zu sagen, weil es selbst in den Ende der 90er Jahre noch einen Neurologen und Psychiater gab, der wirklich meinte, also man muss eine kritische Einstellung den Opiaten gegenüber behalten, weil sie verändern ja das Bewusstsein. Er brachte einen schönen Spruch und sagte, also ein Zwerg kommt zum Menschen und sagt, ihr seid seltsame Wesen. Ihr tut das Gleiche mit eurem Atem, um den heißen Tee abzukühlen und benutzt den gleichen Atem, um eure kalten Hände zu wärmen. Und daraus hat er so ungefähr die Geschichte, die Opiate sind doch nicht wie der Atem, der bei dem einen das eine macht, bei dem anderen das andere, sondern sie machen doch das Gleiche scheinbar. Bei Junkies wirken sie doch genauso wie bei Patienten. Man darf doch den Patienten nicht die Möglichkeit, also das Bewusstsein verändern, damit sie, also die müssen doch die Möglichkeit haben, ihren Krankheitsprozess zu verarbeiten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Schwachsinn, also aus berufenem Munde, unglaublich. Opiate sind unglaublich gute, wirksame Medikamente gegen den Schmerz. Sie machen eine Schmerzdistanzierung. Sie machen die Leute teilweise lebensfähig, handlungsfähig. Sie können über Jahre eingesetzt werden, ohne dass wir jetzt irgendwie einen Hinweis dafür hätten, dass Alkohol in den Mengen, wie wir teilweise Opiate abreichen, ist viel, viel schädlicher. Sie machen keine Organschäden. Sie führen nicht zur psychischen Abhängigkeit bei sachgemäßem Gebrauch. Und man weiß heutzutage auch gar nicht, warum der eine Junkie ist und der andere nicht. Die andere Sache ist, dass alle Junkies nehmen ein schnell wirksames Opiat. Die spritzen sich das Zeug, damit das ganz schnell im Hirn ist. Unsere Patienten kriegen retardierte Präparate, die ganz langsam den Wirkspiegel aufbauen. Und die meisten Leute reagieren, wenn sie es überdosieren, auch bei den retardierten Präparaten, mit Übelkeit, Erbrechen und sonst sowas. Diese wunderbare Ära mit den Pflastern, es kamen die Pflaster auf. Kleb jedem Pflaster, alle sind schmerzfrei. Puh, war super. Jeder hat es gemacht. Ich muss auch leider sagen, jeder Hausarzt hat es gemacht. Es ist so, sie haben diese Pflaster, die sind wie, sie kommen in eine Kneipe und sagen, ich möchte 2 Bier. 1 oder 5. Hä? Ich möchte nur 2. Gibt's nicht. Es ist eben so, die Dosierung ist völlig festgeschrieben. Sie haben entweder so und so viel Mikrogramm, so und so viel oder so und so viel. Und es konnte keiner umrechnen. Die kleinsten Pflaster damals entsprachen 60 Milligramm reinem Morphin. Die kleinsten. Nun geben Sie mal jemandem, der noch nie sowas hatte, 60 Milligramm Morphin. Der steht nach ein paar Stunden da und sagt, hey, wenn er denn noch steht. Oder er spuckt wie verrückt. Oder der hört wirklich auf zu atmen. Und das waren eben, es sind so viele Fehler damit gemacht worden früher und es ist auch heute noch so. Deswegen gerade diese Opiate, sie gehören einfach in die Hände von Fachleuten, die damit umgehen können, die austesten können, wie viel braucht der Einzelne, wirkt es überhaupt. Es gibt unterschiedliche Opiate, man muss gucken, wer mit welchem besser zurechtkommt. Und man pickt natürlich immer mal wieder jemanden raus, der versucht, sich zu dopen mit dem Zeug, der wirklich da abhängig von ist. Das sind meistens die sogenannten unretardierten Präparate nehmen und die haben wollen. Und selbst wenn ich einen Patienten im Hospiz habe, wo ich sagen kann, der braucht immerzu dann seine Spritze zu dem Grundbedarf. Ja, abends kommt die Ehefrau und dann möchte er ein bisschen gut drauf sein. Ich bin dann nicht moralisch. Ja, dann soll er jeden Abend, wenn die Ehefrau kommt, das Zeug kriegen dazu. Mir ist das ehrlich, also ich habe das nicht mehr zu beurteilen. Und ich finde auch, wenn denn es wirklich so ein bisschen Reaktion auch psychomimetisch gibt dabei, dass die Leute sagen, ich fühle mich einfach besser, ich fühle mich leichter. Die meisten, gerade ältere Herrschaften, schlafen sofort davon ein, das wollen sie nicht. Gerade wenn der Besuch kommt, wollen sie es nicht. Aber natürlich gibt es auch andere, die sagen, ich fühle mich damit besser und leichter. Und denen verwehre ich es nicht und habe nicht das Gefühl, setz dich doch mit dem, wie es dir jetzt geht, auseinander. Guck's dir doch an, dass du dich nicht bewegen kannst. Vielleicht gibt es eine Transformation. Also, vielleicht bin ich da einfach nicht hart genug, nicht hart im Nehmen genug, aber ich möchte nicht, dass mir jemand das verweigert. Weil er glaubt, ich könnte noch was lernen in der. Ja, also, genau, ich werde noch, also ich glaube einfach, jemand, der am Spieß hängt, der kann nichts, der kann nicht denken, der kann gar nichts und der fühlt auch Gott nicht, der fühlt sich von Gott verlassen. Für den gibt es keinen Gott mehr. Und das ist ja nochmal doppelte Strafe. Erst kriegt er die Strafe vom lieben Gott und dann ist der liebe Gott auch noch nicht da. Also, ich glaube auch nicht, dass man dadurch zum Glauben kommen kann oder zu irgendetwas.
Darf ich noch mal was fragen? Ja. Wenn Sie jetzt jemanden haben, so der aber selber nicht mehr reagiert oder das klar andeuten kann und die Angehörigen sagen, wir wollen nicht, dass meine Mutter zum Beispiel Morphium kriegt. Also das ist mir bei meiner Arbeit passiert.
Ja.
Sowohl die Ärztin im Krankenhaus sagte, sie würde ruhiger werden und die Tochter sagte, um alles in der Welt bloß kein Morphium, damit er geistig umnebelt wird. Es stand keine religiöse Anschauung dahinter.
Okay.
Ne, so. Kann man da als Ärztin was machen oder darf man es nicht?
Das kommt drauf an, ob es eine Patientenverfügung gibt, ob das ein Betreuer ist. Wenn es kein Betreuer ist,
eine Tochter ohne Patientenverfügung.
Das muss ich ganz klar sagen, mit denen würde ich mich streiten. Wenn ich sage, also es ist ja nicht so, dass ich durchrenne und sage, mal so hier eben und das machen wir mal. Man muss sich das ja wirklich immer genau angucken. Es gibt auch Schmerzarten, bei denen Morphium nicht besonders gut wirkt.
Also weil die Ärztin das war eben in der Uniklinik Kiel, also da, die haben ja auch diese Krebsstation da und wo die Ärztin dann zu mir sagt, ich würde, weil ich die Frau beim Sterben begleitet habe, sagt, ich würde ihr so gern das geben, aber die Tochter will das ja nicht. So, aber ich weiß, dass es keine Patientenverfügung oder irgendetwas gibt.
Also ich denke, man kann nicht einfach sagen, wir machen das jetzt oder wir warten mal, bis sie draußen ist, dann mache ich sowieso, was ich will. Aber ich, das ist ja... Was ich hier einfach nicht erwähne, ist, dass das Thema ist bei uns immer Zeit. Zeit. Zeit wird nicht bezahlt, aber Zeit muss man haben. Sie können diese ganze Arbeit nicht machen, wenn Sie weiterhin durch die Gegend rennen wie verrückt. Man muss sich es gibt ja vielleicht einen Grund, vielleicht hat die Tochter einfach maximale Angst, vielleicht kann sie ihre Mutter nicht loslassen, vielleicht gibt es es gibt bestimmt einen Grund.
Die Mutter ist typischerweise gestorben, als die Tochter für einen Tag weggefahren ist.
Ja, aber das ist auch, da würde ich auch sagen, ganz typisch, das ist für Mütter ganz typisch. Die Frauen sterben, wenn das geliebte Kind rausgeht. Ja. Das ist ganz fürchterlich, weil, und die Kinder sitzen und sagen, sie kann doch gehen. Ja, kann sie gehen? Nee, sie kann nicht gehen. Ich glaube auch, ich weiß nicht, was sich überträgt, aber es ist so, dass ich fest davon überzeugt bin, dass viel mehr passiert, als wir wahrnehmen können und auch wahrzunehmen bereit sind. Also wer setzt sich dann wirklich mal hin an ein Bett und lässt mal den Kopf leer? Geht doch gar nicht. Finden Sie was? Oder wie? Aber du kannst doch gehen. Es rattert doch in einer Tour im eigenen Hirn. Wie will man denn noch irgendwie was aufnehmen oder mitkriegen? Oder ich hatte mal eine ganz schöne Situation, da habe ich noch Nachtwachen gemacht, ganz früher. Es war ein ganz junges Ding. Und früher wurde man ja, also vor der Zeit, es war ein christliches Haus, deswegen wurde die Dame, von der man annahm, dass sie sterben würde, nicht ins Badezimmer geschoben, sondern sie durfte in ihrem Zimmer liegen bleiben und ich wurde als Nachtwache dahingesetzt. Das fand ich irgendwie, dachte ich, medizinisch nicht eine besonders herausragende Aufgabe jetzt, aber ich fand es irgendwie nett, weil ich das auch anders gehört hatte, dass eben, wie gesagt, wenn man denkt, jetzt wird es ernst, denn ab in die Besenkammer oder ab in die Toilette oder so. Das war ja früher so, dass, wo tut man jemanden hin? Man möchte es ja den anderen Patienten nicht zumuten, dass jemand stirbt. Aber in 6-Bettzimmern, ne? Gut, und dann wurde ich daneben gesetzt und ich saß so da und sie erzählte irgendwas von einer Wolke und ich habe dann so, hing da so ein bisschen im Stuhl. Ich war ziemlich leer im Kopf irgendwie. Ich hing da so und dann kam was von einer Wolke und dann habe ich nur gesagt, ja, Wolke, und wie sieht die denn aus? Und habe so mit ihr geredet und zwei Sätze und dann war wieder Schluss und saß da so und saß da so und dachte, dann sitze ich hier so. Und dann sollte ich Blutdruck messen und so habe ich gedacht, warum soll ich denn jetzt Blutdruck messen? Wenn sie schläft, dann schläft sie doch. Und dann habe ich mal so gefasst und ich glaube, das ist immer gleich. Und dann habe ich die gleichen Werte oder so ein bisschen anders eingetragen, weil ich dachte, das ist jetzt auch blöde, was ich hier für eine Aufgabe habe. Na, und morgens kam sie ungefähr rein und ich sagte, nö, ist alles in Ordnung. Und ging sie wieder raus und plötzlich machte sie die Augen auf. Ich sage, hallo. Ja, hallo. Ich sage, das ist ja irre irgendwie. Ich sage, ja, wieso? Sie haben mich doch zurückgeholt. Ich sag, wie? Aber es kam so dieser eine Satz so raus und wo ich dachte, okay, ich gehe dann mal. Also ich war völlig, aber es war völlig irre, dass diese alte Dame scheint alles irgendwie, also irgendwie hatte ich eine Leine dran. Ich weiß nicht, ich habe nichts gedacht, ich habe nichts gemacht, meiner Meinung nach. Ich habe nur zweimal mit ihr über die Wolke geredet. Und das finde ich, das ist so beeindruckend, wenn, aber das finden Sie mal heute eine Situation, wo das passieren kann, wo Sie wirklich daneben sitzen, wo Sie sagen, ja, ich bleibe jetzt mal hier sitzen, bis irgendwas passiert. Oder bis auch nichts passiert. Vielleicht gehe ich auch wieder und es ist gar nichts passiert. Aber einfach mal Zeit haben. Oder auch zuhören. Das können Ärzte ja auch nicht so unbedingt gut, das ist nicht ihre vornehmste Pflicht. Aber das ist ganz schwer, das muss man sich auch erstmal. Und dann kommen plötzlich ganz viele Sachen. Gerade auch so mit Sterbenden, die ganz viel erzählen von ihrem Leben. Und das ist ja sehr spannend. Deswegen kann ich jedem nur raten, also zu dieser Tätigkeit. Und man sitzt nicht mehr unter Druck, so wie früher mit diesem Lalülala auf dem Kopf. Das war auch toll, aber wir müssen jetzt noch ganz kurz ein bisschen was zur Palliativmedizin sagen, aber ich glaube, da galoppiere ich jetzt mal durch, oder? Oder wollen wir das lassen? Wir können es auch. Es ist nämlich schon ganz schön spät. Ich weiß nicht, ist auch von der Aufmerksamkeit, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das noch zumuten soll.
Ja, Sie wollten noch etwas zu den Hospizen sagen?
Ja, den kurzen Hospiz. Ja, also das Grundding ist erstmal, dass man unterscheidet zwischen Kuration und Palliation. Curare heilen. Ich weiß nicht, wer in der Medizin heilt. Ich kann nicht heilen. Also irgendjemand bildet sich immer noch ein, dass er heilen kann. Ich glaube nicht daran. Man kann meiner Meinung nach nur begleiten. Es gibt einen Blinddarm können Sie, einen entzündeten Blinddarm, den können Sie auch nicht heilen, weil der Blinddarm ist dann weg. Aber Sie können die Erkrankung, die drumherum ist, die können Sie heilen. Aber das, und Sie können einen Knochenbruch wieder richten. Den Knochen kriegen Sie auch nicht wieder heile, aber Sie können ihn richten. Und das, was an Schaden drumherum entsteht, können Sie weitestgehend wieder versuchen, in Ordnung zu bringen. Aber das Wort heilen, naja, ich kann nicht heilen. Aber das Wichtige ist in der Medizin, dass wir versuchen, den Patienten eben zu heilen, wieder ganz zu machen. Und wir nehmen da auch die therapiebedingten Nebenwirkungen in Kauf, auch Therapiefolgen, wie zum Beispiel das abgeschnittene Bein, um es mal krass zu sagen. Wenn da ein Tumor drin sitzt, dann nehmen wir das auch am Anfang eben der Tumorchirurgie, wir nehmen das in Kauf. Und es ist ja gerade bei jungen Leuten, zum Beispiel mit Knochentumoren, haben sie super Erfolge. Die haben einfach eine fast normale Überlebenszeit. Punkt. Das muss man sagen. Wenn man das rechtzeitig entdeckt, bestimmte Knochentumoren, es gibt wildeste Operationen mit Umstellungsosteotomien und die jungen Leute haben eine ganz gute Prognose. Die vorübergehenden Einschränkungen werden hingenommen und es gibt eigentlich standardisierte Verfahren, nach denen das abläuft. Irgendwann hat man ein Verfahren entdeckt, die Hüfte wird eben mit einer PEP ersetzt und das läuft bei jedem gleich ab. Palliation heißt Mantel ummanteln. Hier geht es um ganz neue Begriffe, die wir gar nicht kennen und die wir auch gar nicht definieren können. Es geht um die Verbesserung der Lebensqualität von dem Patienten und der Familie und dem Umfeld. Es geht um die Linderung von Therapie oder krankheitsbedingten Leiden und Beschwerden. Also wir sind in einer Symptomkontrolle. Ich glaube ja, dass wir das überall sind, aber... Und es soll eben Funktionsfähigkeit und Zufriedenheit möglichst angestrebt werden. Das ist eigentlich im anderen auch so. Und sie sind bei den individuellen Behandlungskonzepten, weil jeder hat einen anderen Background, jeder hat eine andere familiäre Situation, jeder hat eine andere Biografie, wie er auf etwas reagiert. Also sie sind ganz individuell dabei zu behandeln. In der Palliativmedizin ist die Definition oder die Umschreibung der Patientenautonomie das erste Mal wichtig geworden. Das geht jetzt auch wieder weiter durch die ganze Patientenverfügung auch in die normale, in die Schulmedizin oder in die tägliche Medizin über. Aber da ist es eben nochmal wichtig, dass die, dass jeder Patient ein Recht hat, seinen Willen durchzusetzen. Oder beziehungsweise nach seinem Willen behandelt wird. Es ist nach wie vor so, dass eine invasive Behandlung Körperverletzung ist. Das muss man sich klar machen. Und man kann den Willen des Patienten auch nicht so weit beugen, dass man sagt, ja, aber eigentlich, und ihn wirklich in irgendwas reinquatschen. Man kann dann die Behandlung ablehnen und sagen, unter diesen Umständen kann ich ihn nicht behandeln, das muss jemand anders machen. Aber man darf ihn nicht reinquatschen. Also davon überzeugen. Man kann mit ihm reden und auch mit den Angehörigen. Aber wenn jemand sagt, nein, ich will verbluten, dann verblutet er. Und das soll eben auch für jemanden gelten, der sich selbst, also der nicht mehr im Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Also der entweder einen Bewusstseinsverlust hat oder eben kognitive Defizite hat. Da ist ja im Moment dieser Kampf, wie gesagt, um diese Patientenverfügung. Wie weit darf man gehen und was ist festgeschrieben? Also was kann der Patient festschreiben? Und andererseits, wie gesagt, kann kein Arzt dazu gezwungen werden, etwas zu tun, was ihm absolut zuwider ist. Also dann muss er eben sagen, das kann ich nicht behandeln. Dann sind Sie bei mir nicht sicher. Wenn Sie von vornherein sagen, ich werde niemals eine Bluttransfusion haben und ich soll aber die Operation durchführen, dann operiere ich Sie nicht. Gehen Sie woanders hin. Das darf man als Arzt sagen. Das sind nochmal die, das ist eben das Wichtige, die Grundsätze von der Cicel Saunders. Cicel Saunders ist, wie gesagt, die Mutter der Hospize. Das ist eine Engländerin, die erst als Krankenschwester gearbeitet hat. Ich glaube, sie ist irgendwie Anfang des 19. Jahrhunderts geboren. Des 20. Nee, wie nennt man das? 1927, glaube ich. Ja. Hat erst als Krankenschwester gearbeitet. Die hat ja diese berühmte Geschichte mit einem polnischen, also im Krieg hat sie einen polnischen Soldaten versorgt, der, ich glaube, der hatte Krebs. Oder, ja, ich glaube, er hat Krebs, der so gelitten hat, dass sie, die haben, also sie hatte viel mit seiner Pflege zu tun und der hat eben so gelitten, dass sie sagte, es muss irgendwie im Krankenhaus auch anders gehen, dass jemand nicht so unter Schmerzen und unter diesen ganzen Therapien so leidet. Und hat ihn eben versorgt und dadurch ist also eigentlich im Prinzip die Idee auch von einer anderen Behandlung innerhalb von stationären Einheiten entstanden. Und sie war eben Krankenschwester, sie hat eben so die Idee mit initiiert, in England das erste Hospiz aufzubauen. Hat dann Soziologie studiert und ist dann auch noch Ärztin geworden. Und war immer an diesem Thema dran, ist nachher in ihrem eigenen Hospiz auch gestorben. Und die hat eben sehr früh schon gesagt, was es eigentlich braucht für die Behandlung dieser Schwerstkranken. Das sind eben Patienten, die brauchen ein High Person Low Technology. Das, was wir eben heutzutage gar nicht haben. Im Vorbeigehen macht man heute die Sachen. Legen sich schon alle mal so hin und dann komme ich. Es muss auch eine effektive Behandlung zu Hause geben. Das erfordert, oder die Behandlung dieser Schwerstkranken aufgrund dieser komplexen Problematiken erfordert immer ein interdisziplinäres Team, was horizontal arbeitet und nicht vertikal. Dass Symptomkontrolle vor allem Schmerzen durch Spezialisten behandelt werden sollen. Und deswegen, ich würde ja fast sagen, das sollte ein Facharzt werden. Wir sind nur eine Bereichsbezeichnung. Also, aber meiner Meinung nach, also ich kämpfe für den Facharzt dafür. Genauso sollten die Pflegekräfte spezialisiert ausgebildet sein. Palliativmedizin ist auch nur ein eine Bereichsbezeichnung bisher, aber da sind die Kämpfe etwas weiter in Richtung Facharzt. Die Integration von ehrenamtlichen Mitarbeitern muss gegeben sein. Zum Beispiel solche Dinge zu Hause ganz banal wie einkaufen gehen, vielleicht auch mal die Wäsche machen oder und etwas Normalität ins Leben bringen. Die Verpflichtung ist zur kontinuierlichen Betreuung und Unterstützung der Patienten, aber auch der Hinterbliebenen. Es hört ja nicht für die Patienten, für die Angehörigen hört es ja nicht auf, wenn der Patient tot ist. Da geht ja eigentlich das Jammertal erst richtig los. Bis dahin hatte man ja noch was zu tun, aber dann sitzt man ja da. Aber eben auch Forschung. Das galt ja eine lange Zeit als unethisch, überhaupt Forschung zu betreiben in der Palliativmedizin. Also da können Sie keine Studien machen, doppelblind, der eine kriegt das, der andere kriegt. Sie haben immer kleine Gruppen, völlig heterogene Patientengruppen und trotzdem kann man Forschung machen. Und zwar Erfahrungsforschung. Und die Patienten durchaus sind gerne bereit mitzumachen. Es ist nicht so, dass man sagt, ups. Und die Ausbildung von Ärzten oder überhaupt von allem Personal, was daran ist, das gehört eben ganz wichtig mit dazu. Das sind jetzt nochmal die Definitionen. Das ist jetzt die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. Es kursieren Begriffe Palliativmedizin, Palliativcare. Was ist der Unterschied zwischen Palliativmedizin und Hospizbetreuung? Was ist Palliativcare und Hospizbetreuung? Das ist, jeder definiert sich mal und definiert sich und definiert sich. Was immer wieder kommt, gerade von der Palliativmedizin, ist eben die Behandlung, die ganzheitliche Behandlung der Patienten mit einer nicht heilbaren, progredienten, weit fortgeschrittenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung. Kaugummi. Also Tumorpatienten kriegen wir ins Hospiz oder in die Palliativstation. Eine ausgebrannte Herzerkrankung oder Lungenerkrankung haben wir ganz häufig Schwierigkeiten, eine Bewilligung zu kriegen, weil, was denn das? Das ist ja nicht mal ein Tumor. Das ist ein völliger Blödsinn, weil eben die Überlebenszeiten sind zwar unklar, aber wenn jemand so an einem Organsystem so schlecht dran ist, warum darf der dann nicht eine Rundumbetreuung haben, der wegen der Luft- und dauernd Morphium gespritzt kriegen muss? Schwieriges Thema. Und wie gesagt, nicht heilbar. Diese Krankheiten sind auch nicht heilbar. Da ist so ein bisschen, das ist aber eher ein finanzielles Problem eben auch. Und ich weiß auch nicht, warum diese, wenn es nicht Krebs hat, warum die keine psychische oder spirituelle Unterstützung haben dürfen, sollen, brauchen. Müssen. Oder warum es für die Angehörigen zu Hause einfacher sein soll, wenn jemand nicht mal mehr, weil die Beine so dick sind aufgrund der Herzen, wenn jemand nicht mehr hochkommt, kommt kaum noch vom Bett auf den Klostuhl. Und das Hauptziel der palliativmedizinischen Betreuung ist die Verbesserung der Lebensqualität für die Patienten und ihre Angehörigen, eben auch über die Sterbephase hinaus. Dann soll nochmal betont werden, dass die Palliativmedizin das Leben bejaht, aber in dem Sterben eben auch einen natürlichen Prozess sieht, der nicht aufgehalten werden soll. Das heißt, lebensverlängernde Maßnahmen sollten nicht betrieben werden. Wenn Sie jetzt das Pech haben, auf einer Intensivstation zu sein und die Maschine wird nicht abgeschaltet, dann hat man ja ein Problem. Ich war sehr stolz, als ich die ersten Überweisungen die ersten Konsile auf der Intensivstation machte, in dem gleichen Haus, wo ich eben vorher Intensivmedizinerin war und dann Palliativmedizinerin. Am Anfang gehörte ich nicht mehr mit dazu, weil jetzt würde ich alle sterben lassen. Aber dann gab es schon mal so die Situation, wo ich gerufen wurde und gefragt wurde, was machen wir jetzt? Gut, die Palliativversorgung erfolgt immer interdisziplinär und multiprofessionell. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass es intersektoriell oder wie man das nennt, passiert. Also es ist ganz wichtig, dass die Krankenhäuser mit den Niedergelassenen kooperieren, die Niedergelassenen mit den Krankenhäusern, die Hospize mit den Palliativstationen, dass man zusammenarbeitet und nicht sagt, ey, wenn jemand auf die Palliativstation geht, dann will er ja nicht ins... Also man gräbt sich auch in der Szene manchmal die Patienten ab. Die Hospize mögen nicht, wenn jemand ambulant versorgt wird oder auf der Palliativstation. Die Palliativstationen finden die Überleitung ins Hospiz nicht gut. Das ist schwierig, aber man muss da einfach zusammenarbeiten. Dementsprechend brauchen Sie für das Ganze ein multiprofessionelles Team, weil Sie eben den Patienten als Ganzes betreuen müssen und jeder da schon sein Spezialgebiet hat. Das ist nochmal kurz zusammengefasst, was Sie brauchen, eben die Interprofessionalität, Physiotherapie, Sozialarbeit, was auch ganz wichtig ist, diese Fragen. Im Krankenhaus werden sie viel niederschwelliger gestellt. Wie ist die Versorgung zu Hause geregelt? Was macht der Träger? Sie können keinen von der Palliativstation nach Hause schicken, da ist kein Pflegebett. Dann kommt die Pflege an und sagt, ja, ich kann hier nicht pflegen. Da muss der Klostuhl da sein. Das muss alles geregelt werden. Da ist immer wieder die Frage, wer bezahlt es? Wird es bezahlt? Wer bezahlt es? Wann kommen die? Das muss vorbereitet sein, sonst fällt wieder jemand durchs Netz. Wenn Sie da einen guten wir hatten da zum Beispiel auf unserer Station eine super gute Sozialarbeiterin. Das war alles perfekt geregelt. Die hatte die Pflegedienste vorher organisiert. Die Pflegedienste kamen ins Krankenhaus, haben den Erstkontakt aufgenommen zum Patienten, haben gesagt, okay, wir sind vor Ort, der erste Besuch findet dann statt. Ich habe die Hausärzte angerufen und gesagt, das und das ist verortet. Können Sie das weiter verorten? Ist das in Ihrem Budget? Muss man auch fragen. Können Sie das so weitermachen? Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Geht doch. Das sind so ein bisschen gewertet nach der Häufigkeit. Jeder hat so ein bisschen andere Statistik, wie es zur Aufnahme kommt oder was die Symptome sind, die hauptsächlich in der Palliativmedizin versorgt werden müssen. Es gibt natürlich, jeder hat da seine eigene Statistik, aber Schmerzen sind eigentlich nach wie vor an oberster Stelle. Das heißt nicht, dass es das einzig Quälende ist. Also Übelkeit und Erbrechen ist mindestens genauso grauenhaft, meiner Meinung nach. Aber die Häufigkeit ist eben doch so, dass die Schmerzen auch immer an erster Stelle sind. Hä? Die Kernziele sind eben, die Patienten nicht allein zu lassen im Sterben. Die Patienten sollen, wenn möglich, den Ort aussuchen dürfen, an dem sie sterben wollen, was nicht immer einfach ist. Viele wollen zu Hause sterben und die Angehörigen sind vollkommen überfordert. Es geht manchmal nicht oder umgekehrt. Das ist manchmal ein Drama. Es gibt manchmal wirklich dramatischste Situationen, dass jemand gegen seinen Willen, weil einfach alles auseinanderfällt, noch auf eine Palliativstation gebracht wird. Und trotzdem, die Angehörigen haben ihn verraten und verkauft, aber es geht nicht mehr zu Hause. Also es ist nicht alles gut, nur weil wir Strukturen geschaffen haben. Es gibt auch schreckliche Zustände. Es gibt auch bei aller guten Symptomkontrolle, mir sind wirklich zwei Patienten im Hospiz erstickt. Ich habe immer geglaubt, das gibt es nicht. Es ist so. Es ist eben manchmal, wenn da jemand völlig kräftig, gut, es waren zwar Seemänner, so eine kräftigen Kerle und der Tumor saß so blödsinnig, dass das Herz pumpte, machte, tat, aber er hat scheinbar den einen Hauptbronchus wirklich akut verlegt. Und da müssen sie daneben stehen und spritzen den so ungefähr versuchen ihn wirklich wegzumachen. Es ist fürchterlich. Also es ist, nur weil wir das alles haben und uns bemühen, ist nicht immer alles schön. Das muss man auch sagen. Gut, das Stellen der Sinnfrage und Erörtern der Frage nach dem Danach, das ist ganz wichtig, das auch eine der schwierigsten Sachen überhaupt. Ich weiß auch nicht, was danach ist oder was kommt oder wie es sein wird oder wann es sein wird. Diese Frage, wie lange habe ich noch? Keine Ahnung. Woran sterbe ich? Keine Ahnung. Warum? Warum ich? Das sind immer wieder diese, und das muss man aushalten. Ich habe keine Antworten auf diese Fragen. Aber man muss zuhören vielleicht. Diese Versorgungsstrukturen sind unterschiedlich aufgebaut. Palliativstationen sind immer am Krankenhaus, meistens angegliedert an eine innere Station oder eine Onkologie. Sie werden über das Krankenhausfinanzierungsgesetz finanziert. Es gibt da bestimmten Abrechnungskodex, den man erfüllen muss. Sie sind immer unter ärztlicher Leitung mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin und es muss eine 24-stündige Rufbereitschaft der ärztlich vorhanden sein. Die kann eine Rufbereitschaft, aber muss da sein. Und sie brauchen eben ein ausgebildetes, speziell ausgebildetes Pflegepersonal mit dem Schlüssel 1-4-1, was jede andere Station neidisch werden lässt. Also ich kriegte dann manchmal, wenn ich dann gerufen wurde und so, hieß es, sag mal, kannst du mal kurz kommen? Irgendwas weiß ich irgendwo. Ich habe ja auch noch Narkosen gemacht nebenbei. Oder bist du der dritte Mann beim Skat spielen? Okay, nee, ich bin gerade beim Skat spielen. Wenn du schon so anbietest. Also, weil ich ich Füße hoch und Kaffee floss in Strömen. Ne? Und der Kuchen wanderte hin. Aber es war so gemütlich da. Da geht man doch nicht freiwillig in OP zurück. Die Versorgungsstrukturen der Hospize sind eigene gemeinnützige Organisationen. Sie stehen absolut unter pflegerischer Leitung. Also wir sind in den Hospizen konsiliarisch tätig, Hausärzte und eben wir als Spezialisten. Wir rechnen direkt mit den Krankenkassen ab, über wenn wir dann in so einem Team sind. Wir machen es zum Beispiel auch so, ich bin 24 Stunden erreichbar, Tag und Nacht und auch an jedem Feiertag telefonisch. Ich mache einmal in der Woche regelmäßig Visite. Wenn irgendwas ist, Punktionen, sonstige Sachen, wenn irgendwie Notfälle sind, fahre ich auch extra hin.
Aber Urlaub dürfen Sie nicht?
Darf ich, aber dann habe ich jemanden, der mich vertritt. Wir sind ja ein großes Team, also wir sind in unserem MVZ, wir sind drei Gesellschafter. Wir haben zwei Angestellte für Schmerz und Palliativ. Wir haben nochmal einen extra nur für Palliativmedizin. Und haben immer einen Auszubildenden, entweder für Schmerz- oder Palliativmedizin. Das sind nur die Ärzte. Sonst können sie das gar nicht fahren. Es gibt da bestimmte Voraussetzungen, so ein Palliativteam aufzubauen, weil, wie gesagt, diese Erreichbarkeit muss da sein. Und bei uns ist eben auch wichtig, dass unsere Palliativmediziner sind, bis auf einen, alle Schmerztherapeuten. Also sind beides. Und das ist das, was wir den Hospizen eben auch am Anfang angeboten haben, eben die Schmerztherapie, weil die ist in dem Fall fast noch wichtiger als die. Es gibt auch Hausärzte mit einer Zusatzbezeichnung Palliativ. Das ist die allgemeine ambulante palliative Versorgung. Die haben so eine abgespeckte Version. Die haben die haben Kurse gemacht, aber sie dürfen auch nicht so abrechnen, weil sie eben auch diese Rufbereitschaft nicht machen. Also das ist nochmal eine andere Version einfach. Und das ist wichtig eben nachher für die Auseinandersetzung mit den Kassen. Das ist eben, das habe ich jetzt schon gesagt, das ist die SAPV, das habe ich leider nicht ausgeschrieben, die spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Die gibt es als Teil- und Vollversorgung. Wir müssen alles, also das, was wir abrechnen, da wird alles subsumiert. Wir müssen also ein sogenanntes Eingangsassessment machen. Wir müssen das Ganze strukturieren. Wir müssen Leistungen bringen wie Betten, sonst irgendwas, Umgebungssachen hin- und herstellen. Wir sind jederzeit erreichbar, pflegerisch wie ärztlich. Das Ehrenamt ist bei uns mit drin, die auch regelmäßig bei unseren Teamsitzungen mit teilnimmt und wo man sich austauscht. Wir haben alle einen Spezialistenstatus. Unsere Schwestern, also unsere Pflegedienste haben alle einen gewissen Anteil an ausgebildeten Palliativpflegern und Pflegerinnen. Und wir müssen regelmäßig Teamsitzungen und Fallbesprechungen machen. Genau, das ist alles das, was dann nachher abgerechnet wird. Das ist gesetzlich verankert. Jeder Mensch hat jeder Kassenpatient hat Anspruch auf diese sogenannte SAPV. Das ist gesetzlich im Sozialgesetzbuch geregelt. Genauso wie es geregelt ist, dass das Nichtbehandeln von Schmerzen ist unterlassene Hilfeleistung. Der Arzt kann sowohl zivil als auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn er die Schmerzen nicht behandelt. Das finde ich auch sehr wichtig zu wissen. So, ich finde schon, dieser alte Arzt hat es sehr schön gesagt, das, was wir in der Palliativmedizin machen, es ist die vornehmste Pflicht des Arztes, die Kardinalsymptome des menschlichen Leidens, Schmerz, Angst, Unruhe und Durst, prompt und dauerhaft zu lindern, den Sterbenden Trost und Erleichterung des Gemüts zu verleihen. Es geht doch auch einfacher, oder? Wir müssen doch die ganzen Divisionen nicht haben. Das ist meine Zusammenfassung eigentlich für die Palliativmedizin und auch die Schmerzpatienten. Du sollst den Patienten als Menschen und nicht als Kranken behandeln. Hoffnung wirkt, ohne sich erfüllen zu müssen. Ich sage nicht, du wirst gesund. Aber ich sage, dir kann es besser gehen. Und das ist, man muss ja auch wissen, was man. Und diese Hoffnung, glaube ich, die ist der Lebensfaden, an dem jeder hängt. Und dass jeder hat irgendwas, was er haben möchte. Ob es der eine Sonnenstrahl noch ist oder ich weiß nicht was. Das ist Hoffnung. Und den Satz finde ich ganz besonders schön. Wenn man nichts mehr machen kann, gibt es wirklich Unmengen zu tun. Da können sie sich austoben. Und es fällt einem immer was ein. Das ist das Tolle. Wie gesagt, bis auf die Katastrophenfälle. Und für mich ist Palliativversorgung die beste Alternative zur Sterbehilfe. Diese Diskussion finde ich sowas von überflüssig. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, liebe Frau Dr. Reichel. Das war sehr, sehr informativ, sehr wichtig. Wichtige Dinge, die wir erfahren haben, sehr persönlich. Auch vielen Dank für Ihre persönlichen Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben. Und nicht nur mit uns. Also dieser Vortrag wird in ein öffentliches Forum gestellt. Da klicken sich manchmal hunderte von Leuten dazu, sodass viele Menschen daran jetzt teilhaben können. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Ich weiß nicht, gibt es vielleicht noch eine oder zwei Fragen oder... Zeitlich sind wir am Ende angekommen.
Ich habe so ja. Mir ist nicht so ganz klar geworden, wer jetzt eigentlich veranlassen kann, ob ein Patient palliative Versorgung entweder zu Hause oder eine Anweisung ins Hospiz bekommt.
Jeder Arzt.
Und Sie sagten doch irgendwie, das wird dann oft nur bei Tumorpatienten bewilligt, oder?
Das ist das Problem. Also das leider die sogenannten internistischen Erkrankungen, die gehen ja dann häufig den Weg, dass sie, wenn es nicht mehr geht, kommen sie auf eine normale internistische oder geriatrische Station und dann ist die Frage, wie es da weitergeht und dann kommen sie meistens in Pflegeheime. Die Hospize sind teurer. Und dann müssen Sie einen Antrag stellen, was ist das Besondere jetzt, dass es die Palliative diesen Aufwand braucht. Und das ist manchmal schwer zu argumentieren, da kriegt man mit den Kassen manchmal Probleme. Und wie gesagt, diese Definition der weit fortgeschrittenen und endlichen Erkrankungen, das ist, schwierig hinzukriegen. Und die Kasse wird immer versuchen, den Weg zu gehen mit den Pflegeheimen. Ich sage nichts dazu. Aber das ist natürlich ganz klar, weil die Pflege, die kann gar nichts dafür. Die sind gnadenlos unterbesetzt, unterprivilegiert, schlecht bezahlt. Ich weiß gar nicht, warum.
Also meine Frage geht in die ähnliche Richtung, wie man, wenn man diesen Weg einschlagen will, wie man es schafft, da auch hinzukommen. Es geht ja letztendlich darum, dann auch einen Tod finden zu können oder eine Umgebung, in der man in Ruhe sterben kann. Es geht ja nicht nur immer darum, es zu verlängern. Das hatten Sie auch angesprochen. Deswegen finde ich die Frage sehr gut, wenn man eigentlich gar nicht vielleicht den Tod als so eine Niederlage empfindet und sagt, mir ist es viel wichtiger, dass ich das in einer guten Umgebung hinbekomme. Wie würden Sie sagen, müsste man den Weg beschreiten oder den Weg vorbereiten, dass man ihn nachher beschreiten kann?
Ein paar harte Fakten muss es einfach geben. Ich hatte jetzt gerade eine Patientin dort, die hatte eine Rechtsherzinsuffizienz mit einem irrsinnigen pulmonalen Hypertonus und massiver Luftnot. Die war bettlägerig, dauerhaft am Sauerstoff und auf Morphingaben angewiesen. Die ist, also hat es geschafft, da einziehen zu können, wie es ihr Wunsch war. Aber das ist eben schwierig, wenn sie der normale, alte, ältere Mensch, der irgendwie mit seinem Zuhause nicht mehr klarkommt und auf der zweiten Etage wohnt und da ist kein Fahrstuhl. Aber so eine unklare, also irgendwie funktioniert alles ein bisschen, aber eigentlich funktioniert gar nichts mehr. Da sage ich Ihnen eins, Pflegeheim. Ich wäre ja dafür, dass wir in den Pflegeheimen großzügig Palliativbetten anfangen würden zu machen. Also es müsste diese sogenannte Altersmedizin eigentlich geben, die jetzt anfängt. Also es ist, und das ist eben schwierig. Also wenn wir versorgen auch in den Pflegeheimen die Patienten SAPV-mäßig, auch teilweise mit der Pflege. Aber es gibt immer diese Hahnenkämpfe untereinander. Und es wäre günstig, wenn es ärztlich anfangen würde, dass man in diesen Pflegeheimen da zwei Betten hätte, die man dann auch betreuen würde, mitbetreuen würde. Und das so langsam aber sicher Einzug nehmen würde bei uns, weil das Problem ist ja allgegenwärtig. Immer einsamer, immer älter, immer multimorbider, aber eigentlich nicht wirklich krank. Das Alter ist ja keine Krankheit per se. Es ist einfach nur, macht einen gerade in dieser Welt nicht unbedingt lebenstauglich. Aber es reicht auch noch nicht, um zu gehen.
Ich muss leider los, aber ich sage nochmal vielen Dank.
Eine Frage hätte ich noch. Die möglichen Nebenwirkungen von Opiaten, gehören Halluzinationen dazu?
Kann sein, ja.
Okay, bei einer zu hohen Dosierung möglicherweise?
Oder? Ja, kann aber auch sein, dass bei Empfindsamen, das ist sehr unterschiedlich, also das kann auch sein, dass es bei niedriger Dosierung ist. Das weiß man nie. Also ich würde immer sagen, eher bei älteren Leuten, weil die diese Veränderung dieser psychomimetischen Stoffe irgendwie nicht so gut abkönnen. Wobei aber auch da Müdigkeit ganz schnell auftritt. Was eine der wichtigsten Nebenwirkungen bei Opiaten ist, ist die Verstopfung. Und daran gewöhnt sich kein Mensch. Das ist das große Problem. Und das ist gerade bei schwachen Menschen ein Riesenproblem, wenn sie da sitzen und nicht zu Potte kommen.
Vielen herzlichen Dank nochmal.
Gerne, ich wollte
zwei Sachen kurz ansagen in dem Zusammenhang. Es gibt ja die Hospizwochen, die Hamburger Hospizwoche noch im Oktober. Da, in dem Rahmen gibt es sehr viele interessante Vorträge und Veranstaltungen. Ein Programm liegt vorne aus. Und dann möchte ich noch ansagen, dass wir ja hier im Tibetischen Zentrum eine Sangha-Hilfe haben. Und innerhalb dieser Sangha-Hilfe, die sich eben die Hilfe auf allen möglichen verschiedenen Ebenen zur Aufgabe gemacht hat, gibt es eine Arbeitsgruppe, die auch die Hospizarbeit beinhaltet. Und wer jetzt aus diesem Kreis oder eben auch aus den anderen Zuhörern Interesse hat, dort mitzuarbeiten, der soll sich gerne an die Sangha-Hilfe wenden. Und damit beenden wir den Abend. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und gute Heimfahrt. Thank you.